Ja, ich darf Sie natürlich auch alle ganz, ganz herzlich grüßen zu diesem Weihnachtsfestgottesdienst und vor allem auch schon mal wirklich von Herzen auch ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Und das Thema, wir haben es ja gehört, es lautet Advent und die herrliche Erscheinung unseres Herrn. Und ich hoffe, Sie hatten dahingehend schon mal eine sehr, sehr schöne Adventszeit, gut überstanden, mit nicht allzu viel Übergewicht und ohne bleibende Schäden, womöglich hervorgerufen durch den Einkaufsstress und so weiter und so fort. Am schönsten, denke ich, sagen zu dürfen, sind sicherlich die Adventszeit und vor allem dann natürlich auch der Heiligabend für die Kinder. Also ich jedenfalls erinnere mich wirklich sehr, sehr gerne zurück und bin auch meinen Eltern bis heute dankbar für eine schöne Zeit, die sie uns während der Adventszeit und natürlich dann auch an Weihnachten selber beschert haben. Das ging ja schon los mit dem Backen der ersten Weihnachtsplätzchen, ja, das war schon auch ganz, ja, eine ganz spezielle Stimmung. Und spätestens, wenn man dann einen Adventskalender bekommen hat, ich hatte ja mal so einen dabei, heutzutage sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Früher war das alles noch etwas schlichter und einfacher, ja. Aber spätestens dann eben, wenn man einen Adventskalender erhalten hat, ja, da ging ja das ungeduldige Warten auf die Ankunft von Heiligabend beziehungsweise auf die Ankunft von dem Christkindchen, wie es bei uns hieß, los. Advent, das kommt ja aus dem lateinischen Adventus. Das hat jetzt nichts mit Juventus zu tun, ne? Das ist ein anderes Thema. Nein, Adventus. Und das heißt so viel wie Ankunft. Und noch präziser lautet es sogar Adventus Domini und heißt folglich Ankunft des Herrn. Und die Adventszeit ist eben dahingehend, ja, die Zeit des Wartens auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und das bezieht sich natürlich auf die Menschwerdung Gottes. Auf die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn, so wie es beispielsweise ja auch im Kolosserbrief geschrieben steht, in Kapitel 1, Vers 15, dass der Herr Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Das heißt, in Jesus Christus wird Gott sichtbar. Als schwacher Vergleich mag mal dieser Stempel hier dienen, ja, habe ich aus meinem Büro mitgebracht. Und dieser Stempel, wie gesagt, natürlich nur ein schwacher Vergleich, das ist Gott, der allmächtige und ewige Schöpfergott, der ein unzugängliches Licht bewohnt, wie es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, bezeugt wird. Und jetzt, indem ich diesen Stempel hier auf das Blatt Papier knalle, ja, was habe ich da? Ja, womöglich blaue Finger, aber das meinte ich jetzt nicht, sondern eben den Druck oder das Abbild des Stempels. Und das ist jetzt symbolisch gedeutet die Sichtbarwerdung, ja, des unsichtbaren Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die Geburt des Herrn Jesus. So wie er auch je nach Bibelübersetzung eben als das Abbild, Bild oder Ebenbild Gottes bezeichnet wird. So, und dieser Abdruck des Stempels ist ja nur nichts völlig anderes oder nur etwas Ähnliches. Nein, es ist der Stempel, wenn auch in einer anderen Form. Ein weiteres Beispiel. Gott ist wie die Sonne. Aber wenn der Himmel Wolken verhangen ist, ja, dann ist die Sonne unsichtbar, ja. Aber dennoch ist sie ja gegenwärtig. Und nebenbei gesagt, verdeutlicht das jetzt auch den Unsinn, ne, wenn man immer sagt von wegen, ja, ich glaube nur das, was ich sehe. Glauben die Menschen wirklich, dass die Sonne weg ist? Sei es in der Nacht oder bei Nebel? Die Sonne ist da, auch wenn man diese augenblicklich nicht sieht und nicht wahrnimmt. Mein Verstand, der ist ja auch nicht weg, nur weil ich mal Unsinn rede. Ja? Und jetzt heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, das werde ich uns dann später noch lesen, dass der Herr Jesus jetzt die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. Mit anderen Worten, der Herr Jesus, er ist jetzt wie die Sonnenstrahlen, die durchbrechen, wenn die Wolkendecke aufreißt. Und auch das symbolisiert die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Wir können die Strahlen ja nicht von der Sonne trennen, und die Strahlen wiederum, die gehen immer von der Sonne aus. Da wo Sonne ist, sind Strahlen, da wo Strahlen sind, ist Sonne. Und so oder so ähnlich verhält es sich jetzt mit Gott im Vater und Gott im Sohn. Und dahingehend ist es auch interessant, dass es ja auf der neuen Erde und im neuen Himmel gar keiner Sonne mehr bedarf. Weil der Herr Jesus selbst das Licht ist. Und es ist aufschlussreich, was sowohl das Alte als auch das Neue Testament diesbezüglich sagen. So zum Beispiel beim Propheten Jesaja, habe nur mal ein Beispiel herausgegriffen, aus Jesaja Kapitel 60, Vers 19, da heißt es wie folgt, Jesaja Kapitel 60, Vers 19, die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Ja, und wer ist denn dieser Herr, von dem hier Jesaja spricht? Das ist Jahwe. Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der einzig wahre Schöpfergott, ja, der Ich Bin, der Ich Bin. Das ist der himmlische Vater. Das ist die Herrlichkeit aus Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Und da erscheint es jetzt geradezu eine Anmaßung zu sein, wenn der Herr Jesus jetzt über sich selbst als das Licht der Welt spricht. So geschehen und nachzulesen in Johannes Kapitel 8, Vers 12. Ich will uns das lesen. Im Rahmen des Laubhüttenfestes in Jerusalem, der Herr Jesus war mit den Juden wieder im Gespräch, und da sagt er, Johannes Kapitel 8, Vers 12, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das war für die Pharisäer, für die Priester und für die Juden im Allgemeinen ja eine Ungeheuerlichkeit. Es war geradezu eine Gotteslästerung, denn Jahwe ist das Licht und nicht dieser hergelaufene Zimmermannssohn aus Nazareth. Aber dieser Anspruch des Herrn Jesus, damit ja der Mensch gewordene Gott zu sein, dem alles unterworfen ist, dem alle Macht übergeben ist, findet in der besagten Stelle aus Hebräer Kapitel 1, Vers 3 seine Bestätigung. Auch das lese ich uns, Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Dieser, also der Herr Jesus, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also die Herrlichkeit des Vaters und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Ja, wir erinnern uns an die Sonne und an die Sonnenstrahlen. Und er ist der Ausdruck seines Wesens oder der Abdruck seines Wesens. Wir erinnern uns an das Beispiel mit dem Stempel. Und auch in Offenbarung Kapitel 21 wird das alles untermauert, dass der Herr Jesus das Licht ist. So heißt es in Offenbarung Kapitel 21 in Vers 23 wie folgt, Offenbarung 21, Vers 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes. Ja, da geht es um das neue Jerusalem. Die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Da haben wir diese Parallele zum Propheten Jesaja, wie eingangs gelesen, ja. Und die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Aber dann geht es ja noch weiter. Und dann heißt es, und ihre Leuchte ist das Lamm. Das Lamm Gottes, der eingeborene Sohn, Jesus Christus. Ja? Auch hier wieder die Herrlichkeit, der himmlische Vater und die Leuchte, die Strahlen, das Lamm Gottes, Jesus Christus. Also, sowohl dieser Stempelabdruck als auch die Sonnenstrahlen stehen jetzt mal so als schwache Bilder für die Geburt unseres Herrn Jesus Christus, an dessen wir heute am ersten Weihnachtstag gedenken und dieses feiern. Und mit dieser Geburt des Herrn Jesus hat der himmlische Vater alle seine Macht auf seinen Sohn übertragen. So heißt es in Johannes Kapitel 3, Vers 35. Johannes 3, Vers 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles, und wohlgemerkt alles, ohne Ausnahme, und hat alles in seine Hand gegeben. Warum erzähle ich uns das? Weil wir uns einfach vergegenwärtigen sollten, an wessen Geburt wir überhaupt an Weihnachten denken und was diese Geburt beinhaltet. Hier wurde nämlich nicht einfach mal so ein außergewöhnlicher, gewöhnlicher Mensch geboren, nein, sondern Gott selbst. Gott selbst wird Mensch. Und wenn jetzt auch mit der Sichtbarwerdung Gottes in seinem Sohn, wenn jetzt auch mit der Geburt des Herrn Jesus die eigentliche Adventszeit ja vorüber ist, so hat aber die Zeit des Wartens dennoch noch nicht aufgehört. Warum nicht? Nun, weil ja mit der Geburt des Herrn Jesus der Heilsratplan Gottes nicht beendet ist, sondern jetzt ja sogar erst so richtig in Schwung kommt, ja? So wie ja auch mit dem Hervorbrechen der Sonnenstrahlen der Tag nicht endet, sondern beginnt. Die Krippe, in welcher man das Jesuskind legte, ist ja nicht das Bremspedal im Plan Gottes, ja, sondern das Gaspedal. Jetzt geht's ja erst richtig los. Und Gott überlässt dabei nichts dem Zufall. Es ist nämlich nicht so, dass der himmlische Vater jetzt womöglich ja so einen Stein ins Rollen bringt, ja, und diesen sich selbst überlassen, ziellos rollen lässt. Nein, Gott lenkt seine Bahnen und er bestimmt auch die Zeit seines Rollens. Und zwar sowohl die Geschwindigkeit als auch die Richtung. Und vor allem führt er diesen Stein zu seiner festbestimmten Zeit mitten ins Ziel. So wie es auch im Galaterbrief geschrieben steht, in Kapitel 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und wohlgemerkt, als aber die Zeit erfüllt war, und das hat nichts mit dem Ende einer neunmonatigen Schwangerschaft zu tun, nein, sondern Gott, der himmlische Vater, hat bis ins kleinste Detail den Zeitpunkt der Geburt seines Sohnes bestimmt. Hier wurde nichts, aber auch wirklich rein gar nichts dem Zufall überlassen. Weder sein Geburtstag, noch seine Art der Geburt, noch sein Geburtsort sind menschlicher Natur, nein, sondern alles von Gott bestimmt. Man denke beispielsweise nur an die Prophezeiung aus Micha Kapitel 5, wo Bethlehem als Geburtsort genannt wird. Und auch später dann die Rückkehr aus dem ägyptischen Exil erfolgte der Bestimmung Gottes nach Nazareth und nicht nach Hebron, ja, oder zurück nach Bethlehem oder nach Kapernaum, Jerusalem oder wohin auch immer. Nein, zurück nach oder nach Nazareth. Und warum? Matthäus Kapitel 2, Vers 23 gibt uns die Antwort. Matthäus Kapitel 2, Vers 23, ne? Damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Es würde jetzt zu lange dauern, jetzt auf die Einzelheiten dieser Bestimmungen einzugehen und auch dann noch weiter, ja, über seine Passion zu reden, wann, wo und wie und unter welchen Umständen der Herr Jesus sterben sollte, das würde alles den Rahmen sprengen. Aber auch diese Dinge waren von Gott gewollt und bis ins kleinste Detail hinein bestimmt. Man lese beispielsweise nur Psalm 22 oder Jesaja Kapitel 53 und viele andere Stellen mehr. Und alles? Alles hat sich haargenau so zugetragen, wie es durch die Propheten verheißen wurde. Und von daher sollte doch überhaupt gar kein Zweifel daran bestehen, wenn sich jetzt all diese Voraussagen jetzt auch in Bezug auf das erste Kommen des Herrn Jesus hundertprozentig bis ins kleinste Detail erfüllt haben, dass sich dann auch die Voraussagen in Bezug auf sein zweites Kommen erfüllen werden. So wie die Engel es den Jüngern des Herrn Jesus während seiner Himmelfahrt kundtaten, nachzulesen in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 11, als die Jünger des Herrn, ja man kann sagen, wirklich ganz verdutzt, ne, dem Herrn nachschauten, wie er gen Himmel fuhr. Und da sprachen die Engel, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und folglich warten wir, die wir an Gottes Wort und an sein vollmächtiges Heilshandeln glauben, voller Sehnsucht auf die Wiederkunft unseres Herrn. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, da auch diese Dinge von Gott verheißen und von Gott bestimmt sind zu seiner Zeit. Und das, was Gott in seinem Heilsplan begonnen hat, ja, denken wir nur an den rollenden Stein, das führt er auch garantiert zu Ende. Und so frage ich uns, die wir heute hier versammelt sind, ja, nachdem er jetzt die Adventszeit in dem Sinne vorüber ist, sind wir bereit? Bereit auch zum weiteren Warten? Sind wir bereit zum weiteren Ausharren, um auf das vorbereitet zu sein, was auch uns verheißen ist? Ich will die Adventszeit mal mit einem Menüplan vergleichen. Advent, wir haben es gesagt, ist das Warten auf die Geburt des Herrn Jesus. Und dahingehend kündigt der Advent ja etwas an, was noch vor uns liegt. Der Advent ist folglich vergleichbar einer Vorspeise, die uns bereits köstlich mundet und große Freude bereitet. Aber wir wollen ja dabei nicht stehen bleiben. Wir wissen, da kommt noch mehr. Und wie töricht wäre es doch, wenn ich mir womöglich bereits mit der Vorspeise, ja, den Bauch vollstopfe, weil ich denke, das war's, da kommt nichts mehr, ja. Vielleicht begebe ich mich sogar schon auf die Heimreise und verpasse das Wesentliche. So erging es damals zur Zeit des Herrn Jesus vielen Menschen in Israel. Oh ja, sie waren vorbereitet durch das Wort der Propheten. Sie waren sehr gut vorbereitet durch das vollmächtige Handeln und Auftreten des Täufers. Und demzufolge befand sich Israel inmitten des Advents, inmitten der Vorspeise. Und man wartete mit großer Sehnsucht auf den verheißenen Messias. Aber viele von denen, ja, die haben zwar gewartet, aber die Hauptspeise dennoch verpasst. Sie haben auf Christus gewartet, aber sie sind nicht mit ihm gegangen. Sie haben seine Geburt nicht wahrgenommen oder ignoriert. Sie haben Golgatha missachtet und sie haben seine triumphale Auferstehung verleugnet. Die einen, das sind die Religiösen, ja, die sitzen heute noch bei ihrer Vorspeise. Und die anderen, das sind die Atheisten, die sind längst nach Hause gegangen und wissen gar nicht, dass sie das Wesentliche verpasst haben. Denn wesentlich sind nicht die Worte Halleluja und Hosianna in der Höhe, denn diese Worte sind am Kreuz verstummt. Wesentlich ist vielmehr das Wort des einen Verbrechers, ja, der mit dem Herrn Jesus gekreuzigt wurde und der sprach, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und diese Worte, ja, die gehen über die Geburt des Herrn Jesus hinaus. Ja, sie ragen sogar über das Kreuz hinaus, bis hinein in die Ewigkeit. Und nicht umsonst konnte der Herr Jesus diesem Mann versichern, wahrlich, ich sage dir, Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Advent, die Zeit des Wartens, die Vorspeise im Menüplan Gottes. Aber wir, die wir die Bibel ernst nehmen, wir wissen, das war noch nicht alles. Wir wissen, da kommt noch was und wir geben uns mit der Vorspeise nicht zufrieden. Wir feiern heute die Geburt des menschgewordenen Gottes. Wir feiern das erste Kommen des Herrn Jesus und folglich auch das Ende der Adventszeit, das Ende der Vorspeise. Und jetzt? Jetzt befinden wir uns inmitten des Hauptganges. Nein, ich bin sogar geneigt zu sagen, am Ende des Hauptgerichts. Die Geburt, das Leben und Wirken des Herrn Jesus hier auf Erden, sein Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Ja, das alles sind Bestandteile des Hauptganges. Ja? Eine Speise, die herrliche Vorspeise noch einmal um Längen übertrifft. Und welch ein Narr, wer sich mit einer Suppe hat abspeisen lassen. Welch ein Tor, wer im Advent stecken bleibt. Ja, dieser gleicht einem Kind, ne, was sich ständig hier an seinem Adventskalender festklammert und sein Geschenk unter dem Christbaum ja verpasst, weil es gar keine freie Hand mehr hat, um sein Geschenk entgegenzunehmen. Bescherung verpasst. Was für eine Tragik. Aber ich will jetzt noch nicht einmal bei der Hauptspeise verweilen. Tod und Auferstehung des Herrn Jesus, das wird wieder an Ostern ein Thema sein, ja? Aber unser Thema ragt ja über das Kreuz hinaus. Advent und die herrliche Erscheinung unseres Herrn. Und tatsächlich ist auch mit der Hauptspeise der Plan Gottes noch nicht gegessen. Es wartet ein Dessert auf uns. Ja, so etwas wie das Sahnehäubchen, was das ganze Menü abrundet und den krönenden Abschluss bildet. Der Sohn Gottes, der Mensch gewordene Gott, er hat seine Passion mit der Himmelfahrt nicht beendet. Nein, er kommt ja zurück. Aber sein zweites Kommen ist ein anderes als sein erstes Kommen. Mit seinem ersten Kommen, ja, da verbinden wir mit der Geburt des Herrn Jesus, ja, verbinden wir die Gnade, die Güte und die Barmherzigkeit Gottes, und das ja auch völlig zu Recht. Wir sehen darin Gottes Vergebung und seinen Frieden. Ja, es ist die ausgestreckte Hand Gottes an eine verdorbene Menschheit. Der Herr Jesus, er wurde Mensch, als ein Licht für die Heiden und zur Verherrlichung seines Volkes Israel. So drückte es Simeon in seinem Lobpreis aus. Aber mit seinem zweiten Kommen, da kommt der Herr Jesus nicht als kleines, süßes, niedliches und wehrloses Kindlein, nein, sondern er kommt, um zu richten und um zu herrschen. Er kommt als der König aller Könige und er kommt als der Herr aller Herren. Und vor allem kommt er, um in Kraft und Herrlichkeit das zu vollenden, was sein Vater beschlossen hat. Bei seinem zweiten Kommen, da geht es um Gerechtigkeit. Da geht es auch um Gericht, da geht es um seine Heiligkeit und da geht es um den endgültigen Sieg über alles Böse. Ja, dann gilt, der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Dann ist sogar von dem Zorn des Lammes die Rede. Und war das erste Kommen des Herrn Jesus schon gewaltig? Ja, so wird sein zweites Kommen das ganze Universum erzittern lassen. Und dann stehen sich gegenüber. Zum einen das Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 31. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und auf der anderen Seite das Wort ebenfalls aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 28. So wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, nicht zum Gericht, nein, sondern zum Heil. Und hier wird uns deutlich eine Scheidung vor Augen geführt.
Zwischen den Menschen, die Jesus nicht angehören, ja denen gilt dieses Wort, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und den Menschen, die sich Kinder Gottes nennen dürfen und die auf sein Erscheinen warten. Und die wissen dürfen, ja, für mich kommt der Herr ein zweites Mal, aber nicht, um mich zu richten, sondern um mich zu versöhnen. Er kommt zu meinem Heil. Er kommt, um mich heimzuholen, damit ich den Herrn sehen darf von Angesicht zu Angesicht. Jetzt, in der Zeit der Hauptspeise, ja, das ist die Zeit der Gnade. Jetzt in der gegenwärtigen Zeit der Gnade, ja, sind wir ehrlich, da erkennen wir oftmals gar keinen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Warum nicht? Weil die Scheidung ja noch nicht vollzogen ist. So wie es im Psalm 73 geschrieben steht, der Psalmist beklagt sich dahingehend eigentlich im Psalm 73, ich lese uns das mal nur auszugsweise, Psalm 73. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein, sie höhnen und reden boshaft. Mit anderen Worten, was soll's, wozu Gott, mir geht's doch gut. Eine Weihnachtsgans nach der anderen wird verspeist. Ja? Herrlich das Leben. Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Das ist eigentlich ein Ergebnis aus der Menschwerdung Gottes. Ja, das ist doch wahrlich Gnade. Gnade, dass es selbst den Gottlosesten der Gottlosen stellenweise so gut gehen darf. Und umgekehrt, so manch ein geplagtes und aufrichtiges Kind Gottes, ne, da niederliegt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Dass sich Gottes Gnade sogar über den Gottlosen ergießt. So wie es den Hirten, ne, auf dem Felde ja auch verkündet wurde. Ne, ich verkündige euch große Freude. Große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Große Freude für das ganze Volk, ob gläubig oder ungläubig. Ob die gewartet haben oder nicht. Weihnachten ist eine Freudenbotschaft für die ganze Welt. Völlig unabhängig ihres Glaubens. Aber wie gesagt, der Heilsratplan Gottes endet nicht an Weihnachten. Das Jesuskind, es liegt nicht mehr in der Krippe und auch das Grab ist seit nahezu 2000 Jahren leer. Und ob du es nun glaubst oder nicht, aber auch dein Leben endet nicht mit deinem Tod. Du wirst auferstehen aus den Toten. Selbst wenn du dich verbrennen lässt. Es gibt nämlich nicht nur eine Auferstehung zum ewigen Leben, sondern auch eine zum Gericht. Johannes Kapitel 5, Vers 29 sagt das. Johannes Kapitel 5, Vers 29. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens. Die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und die das Böse getan haben, ja, damit sind jetzt nicht nur Schwerstkriminelle und womöglich noch Atheisten gemeint, nein, sondern ein jeder. Ein jeder, der sich nicht ganz bewusst unter die Herrschaft des Herrn Jesus gestellt hat, beziehungsweise stellt. Und so geht es dann in diesem Psalm 73 ja dann auch noch weiter. Weiter mit Psalm 73, ja, auszugsweise. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Ja, der Psalmist, er hat es nicht verstanden, warum es den Gottlosen so gut gehen darf. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf das Ende der Gottlosen Acht gab. Fürwahr. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle. Fröhliche Weihnachten. Das ist nicht meine Absicht, Ihnen das Weihnachtsfest zu vermiesen, ganz bestimmt nicht. Aber die Wahrheit muss verkündigt werden. Ob zur Zeit oder zur Unzeit, ob an Weihnachten oder am Volkstrauertag. Aber noch ist Gnadenzeit. Noch befinden wir uns im Hauptgericht, ja? Noch ist allen Menschen Raum und Zeit zur Umkehr gegeben. Ganz nach den Worten des Täufers, tut Buße, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wenden wir uns aber wieder der Adventszeit zu. Vielleicht können Sie sich auch noch zurückerinnern, wie es in Ihrer Kindheit war. Damals, ne? Als die Welt noch in Ordnung war, die Erde eine Scheibe und Ihr Bauch, ne? Flach wie ein Brett. Damals halt, ne? Wir Kinder, eben, da habe ich hier wieder meinen Adventskalender. Wir Kinder, wir haben einen Adventskalender bekommen. Und mit viel Spannung und voller Erwartung, da wurde ja jetzt dann jeden Tag so ein Türchen geöffnet, ne? Und man hat dann erkannt, Mensch, nur noch 12 Tage, nur noch 5 Tage, nur noch 2 Tage und dann ist es endlich soweit, dann kann ich das große Türchen öffnen, ja, dann endlich ist Heiligabend. Gut, Sie können sich vorstellen, mein Bruder war schon innerhalb von 4 Tagen beim letzten Türchen. Aber das möchte ich nicht vertiefen. Jedenfalls, die Schokolade, die sich doch jetzt hinter diesem Türchen befindet und welche man schon früh am Morgen voller Freude verspeist, ja, ist dann doch nur so ein kleiner, aber auch wirklich nur so ein klitzekleiner Vorgeschmack auf das, was einem dann am letzten Tag noch erwartet, ne? Dann, wenn endlich das Warten sein Ende findet und das Christkind erscheint. Und an diesem Tag, ja, da sitzt man in seinem Zimmer und die Eltern, die haben die Kinder eindringlich darauf hingewiesen, dass man das Zimmer nicht verlassen darf, weil das Christkind ja nicht gesehen werden will. Ja, so zumindest war es bei uns zu Hause Tradition. Und so verharrten wir. Sie glauben nicht, wie lange. Stundenlang. Stundenlang in unserem Zimmer. Und wir konnten es nicht erwarten, bis es endlich soweit war. Und ich sage Ihnen, das waren spannende Momente. Und jedes Mal, wenn man jetzt ein Geräusch vernahm, da zuckte man auf und man spitzte die Ohren. Und so vernehmen wir auch heute die unterschiedlichsten Geräusche in dieser Welt. Geräusche, die uns aufhorchen lassen, die uns aufzeigen, halt, es regt und bewegt sich was, was die Ankunft unseres Herrn andeutet. Was sind das für Geräusche? Ich denke beispielsweise an die Staatsgründung Israels, ja. Nur 3 bis 4 Jahre, nachdem die Nazis doch die endgültige Vernichtung der Juden beschlossen hatten. Ja, das war nicht nur ein Geräusch, sondern schon ein heilsgeschichtliches Beben. Und wer hierbei nicht an Gottes Heilshandeln denkt, ja, der ist wahrlich kein Realist. Rein menschlich, logisch oder auch nur zufällig sind weder der Holocaust noch die Staatsgründung Israels zu erklären. Und war der Holocaust teuflisch, so ist die Staatsgründung göttlich. Das eine hat Gott zugelassen und das andere bewirkt. Aber weder das eine noch das andere waren jetzt zufällige Ereignisse, nein, sondern Bausteine. Bausteine im Heilsratplan Gottes bis hin zum zweiten Kommen des Herrn Jesus. Und so gibt es ja noch viele Geräusche in dieser Welt. Kriege und Kriegsgeschreie. Falsche Christusse, ja, Irrlehren und Irrlehrer in und außerhalb der Gemeinden. Seuchen und Katastrophen, Werteverfall, Aushöhlung von Ehe und Familie. abnehmende Gottesfurcht, überhandnehmende Ungerechtigkeit, Ungehorsam, Lieblosigkeit, Flüchtlingsströme, dass die ganze Welt Kopf steht, Not, Elend, Verfolgung und. Und völlig egal, wie wir jetzt auch die Ölbergrede des Herrn Jesus und die Endzeit im Allgemeinen einordnen und bewerten mögen, so spricht die Bibel jedenfalls in aller Deutlichkeit von der bevorstehenden Wiederkunft des Herrn Jesus. Und zwar nicht als Symbol und auch nicht als Gleichnis und erst recht nicht als Geist in uns, nein, sondern als reale Person in Macht und Herrlichkeit. Und darauf gilt es zu warten, ja darauf gilt es vorbereitet zu sein. Nicht umsonst heißt es in Offenbarung Kapitel 22, Vers 7, Offenbarung Kapitel 22, Vers 7, siehe, ich komme bald, glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Darf ich die Frage stellen? Leben Sie in dieser Erwartung? Bist du bereit und wachsam? Bewahrst du das Wort Gottes? Glaubst du an seine Weissagungen? Glaubst du an seine Verheißungen? Sei ehrlich, erwartest du den Herrn voller Freude? Oder ist dir das Gerede um seine Wiederkunft schon fast zuwider und alles so theoretisch? Ja, du feierst vielleicht gerne Weihnachten, zur Not auch noch Ostern, aber dann ist auch Schluss. Und du bist nicht bereit, über die Krippe und über das Kreuz hinwegzusehen, geschweige denn, mit dem Herrn Jesus auch durch deinen Alltag zu gehen und seine Wiederkunft zu erwarten. Man hat ja immer wieder Männer wie Wim Malgo kritisiert, ja, die ja unaufhörlich die Wiederkunft des Herrn Jesus verkündigt haben. Und das ein und andere war auch Spekulation und hier und da hat man auch übers Ziel hinausgeschossen. Aber um es militärisch auszudrücken, übers Ziel hinausgeschossen ist immer noch besser als gar nicht geschossen. Wim Malgo, er war geprägt. Geprägt von dem Gedanken der Wiederkunft des Herrn Jesus. Geprägt, ja, die Entrückung selbst mitzuerleben. Er war geradezu davon überzeugt. Nun, er hat sich geirrt. Jesus Christus ist immer noch nicht zurückgekehrt. Aber glauben Sie, Wim Malgo sitzt jetzt deswegen schmollend in der hintersten Ecke des Paradieses und muss therapiert werden? Glauben Sie wirklich, Wim Malgo bereut es, immer und immer wieder auf die Wiederkunft und auf die Entrückung aufmerksam gemacht zu haben? Gewiss nicht. Er ist beim Herrn. Er ist dort, wo er immer hin wollte. Und er darf glücklich und zufrieden sein, trotz einiger Fehlinterpretationen und Spekulationen. Und wenn er auch in einigen Details ziemlich daneben lag, so hatte er aber in der Sache recht. Wachet und seid bereit. So lautet es in Markus Kapitel 13, Vers 37. Eine klare Aufforderung, nicht müde zu werden oder gar einzuschlafen. Sei bereit. Bereit für die Begegnung mit dem Auferstandenen, ob er nun zuerst zu dir kommt oder du zuerst zu ihm, denn du weißt ja auch nicht, wie lange dein Leben hier noch währt. Vielleicht ist es ja sogar dein letztes Weihnachtsfest. In der Bibel heißt es nicht umsonst, ja, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der Herr Jesus, er wird kommen, so oder so. Das ist gewiss, wie die Bescherung an Heiligabend. Zurück in unser Zimmerchen. Wir sitzen in unserem Zimmerchen und es tut sich was. Hier ein Geräusch und dort ein Geräusch. Mal ganz leise und dann auch wieder etwas lauter. Ja, die Spannung, sie steigt ins Unermessliche. Wann rufen uns denn endlich unsere Eltern? Und dann endlich ist es soweit. Nein, es gab keine Suppe, das nicht. Aber das gab's. Unser Vater hat die Hausglocke geschlagen. Und dann wussten wir, oh, das Christkind war da.
Und es ist natürlich jetzt auch wieder weg, weil es darf ja nicht gesehen werden. Aber wir wussten, Bescherung. Was für eine Dramatik. Die Türen der Kinderzimmer springen auf. Und am liebsten, da würde man wie Chuck Norris ins Wohnzimmer stürzen. Aber halt, Gemach, Gemach, das wäre gar nicht gut. Denn dann würden unsere Eltern ja sehen, dass wir doch viel schneller sein können, als dass wir uns das ganze Jahr übergeben. Also mit Bedacht. Und außerdem, bei aller Freude und Gier, ja, ist doch auch eine gewisse Ehrfurcht da, ja? Ein Respekt, und man ist angetan von dieser heiligen und andächtigen Stimmung. Und nach wie vor liegt eine Spannung in der Luft, und so betritt man jetzt den geschmückten Raum, ja, voller Freude, aber auch in Ehrfurcht. Und mit dieser inneren Zerrissenheit, da blickt man auf die umliegenden Geschenke und man spekuliert bereits, oh, welche sind wohl für mich? Und unsere Eltern wissen natürlich, dass wir nur noch eins im Sinn haben. Auspacken. Vorbei mit Warten, Demut und Bescheidenheit. Jetzt geht's ran an die Geschenke. Aber unsere Eltern, die können ganz schön gemein sein. Jetzt singen wir noch ein paar Weihnachtslieder. Und wie ich unsere Eltern kenne, hat jedes Lied mindestens 8 Strophen. Von denen auch nicht eine ausgelassen werden darf. Schöne Bescherung. Das Warten, es hat einfach kein Ende. Und dabei hat man das Ziel ja bereits im Auge. Man ist so nahe dran. Aber bei aller Ungeduld, dennoch ist es irgendwie schön. Geradezu herzzerreißend. Ja, auch das Warten hat seinen Reiz. Auch die Vorspeise kann sehr köstlich sein. Und die Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Und dann endlich, es wurde ja auch langsam Zeit, da darf ich mich auf die Suche nach meinen Päckchen machen. Und überall, ob es nun etwas Großes ist oder etwas Kleines, ja, da steht ein Name drauf. Und überall dort, wo mein Name steht, das darf ich öffnen. Ja, das ist mein Geschenk. Oh ja, das lange Warten hat sich wahrlich gelohnt. Und wie viel mehr lohnt sich das Warten auf unseren Herrn und Heiland? Ja, auch ein Paulus konnte es gar nicht abwarten, ne? Endlich beim Herrn sein zu dürfen. So schrieb er der Gemeinde in Philippi, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Ja, und wie viel mehr wert als dein Name auf irgendein Geschenkpaket ist dein Name im Buch des Lebens. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 27. Und es wird niemals jemand in die Herrlichkeit hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Greuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Das ist das Geschenk, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Dass du im Buch des Lebens verzeichnet bist, das ist dein Paket. Es liegt bereit, du musst es nur an dich nehmen. Aber dazu darfst du eben nicht an der Krippe stehen bleiben. Du musst deinen Adventskalender loslassen, um dein Geschenk zu ergreifen. Du musst und du darfst mit dem Herrn Jesus weitergehen. Über die Krippe und über das Kreuz hinaus. So, dass Christus in dir wohnt und du in Christus. Welch eine Enttäuschung wäre es doch, wenn ein Kind an Heiligabend unter den vielen Geschenken seinen Namen nicht findet. Und welch eine Tragik, wenn dein Name nicht im Buch des Lebens geschrieben steht. Aber welch eine Freude ist es, wenn dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Welch eine Freude, wenn auch du persönlich für dich sagen kannst, heute ist mein Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Ich hatte eingangs gesagt, Advent, das heißt Ankunft,
Das Warten auf das sogenannte Christkind. Oder sagen wir besser, das Warten auf den Erlöser. Das Warten auf den Retter, auf den verheißenen Sohn Gottes. Das Warten auf den, der uns mit sich selbst und dem himmlischen Vater versöhnt hat. Ja, das Ergreifen der gnädigen Hand Gottes. Und dahingehend ist Weihnachten wie ein gewaltiges Erdbeben. Es ist der Durchbruch der Gnade Gottes, verbunden mit der Gewissheit seines zweiten Kommens und unserer Begegnung mit ihm. So wie es uns im ersten Johannesbrief verheißen ist, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, Geliebte. Und allein das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir werden von Gott Geliebte genannt. Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das Sahnehäubchen auf dem Menüplan Gottes. Und glauben Sie mir, als wir Kinder damals im Zimmer ausharrten, da hat keiner von uns befürchtet, dass die Bescherung vielleicht ausbleibt. Dass unsere Eltern uns vergessen, dass das Christkind nicht kommt, dass die Hausglocke verstummt. Nein, wir haben gewartet und gewartet. In der Gewissheit, irgendwann ist es soweit, dann wird die Glocke geschlagen. Und in dieser Gewissheit will ich schließen. Mit dem Wort aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 18. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Der Herr segne euch. Amen. Lasst uns noch kurz danken. Ja, Herr Jesus Christus, wir können wirklich nur staunen. Staunen, wenn wir auch den Heilsratplan Gottes, ja, verfolgen. Wie du als kleines Kind in diese Krippe gelegt wurdest, Herr. Geboren wurdest in diesem Stall in Bethlehem. Und wie dadurch auch ein Stein ins Rollen gebracht wurde, der immer noch rollt, aber zielgerichtet rollt. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir heute auch an diesem ersten Weihnachtsfeiertag ja auch daran gedenken dürfen, dass du Mensch geworden bist, dass du dich derart erniedrigt hast, Herr, um uns mit dem himmlischen Vater zu versöhnen. Hab Lob und Dank für diese Freudenbotschaft. Hab Dank, Herr, auch für die Gewissheit deines Durchtragens, dass du gegenwärtig bist, Herr, und uns ins Ziel führst. Hab Dank für die Gewissheit deines zweiten Kommens und unserer Begegnung mit dir. Gepriesen sei dein Name dafür. Amen.